Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist Investment Trends 2021, China, Tech, Nachhaltigkeit. Ist das gut oder ist das Gier? Es ist Freitag, der 1. Januar 2021.
Dieser Podcast wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen von mehr als 4000 Sachbüchern verschiedenster Kategorien in 15-minütigen sogenannten Blinks zusammenfasst. Diese können Sie lesen oder hören. Für alle, die tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Sie können die App 7 Tage lang kostenlos testen und erhalten 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium über den Link blinkist.de/managermagazin.
Einzelhändler bangen um ihre Existenz, viele traditionelle deutsche Zulieferer in der Autoindustrie auch. Wir sprechen von Zombie-Firmen in Deutschland und fürchten eine Pleitewelle in diesem Jahr. Und dann schauen wir auf den Kapitalmarkt. In Deutschland beispielsweise ist der DAX ungefähr auf Vorjahresniveau, trotz der Corona-Pandemie. Wirklich interessant aber ist der globale Blick. Börsengänge und Kapitalerhöhungen über die Börse haben so viel Geld erlöst wie noch nie. Allein die Summe aller Kapitalerhöhungen über die Börse liegt nach Zahlen des Datendienstleisters Refinitiv mit mehr als 540 Milliarden Dollar rund 70% über der Vorjahressumme. Wir haben Kursexplosionen gesehen bei dem Essenslieferanten DoorDash, bei dem Zimmervermittler Airbnb direkt nach den Börsengängen. Wir reden heute darüber mit unserem Experten für Geldanlage, Finanzmärkte, mit Marc Böschen, der das Thema schon seit Jahren für das Manager-Magazin begleitet. Ein frohes neues Jahr dir und guten Morgen.
Sven, frohes neues Jahr.
Marc, darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 43 Jahre alt.
Das heißt, du hast den neuen Markt so um die Jahrtausendwende schon mitgemacht und mitbekommen. Und vor allen Dingen natürlich die Finanzkrise 2008, 2009 und den Jahren darauf, wo es jeweils enorme Wohlstandsverluste gab, Einbrüche an den Börsen, die häufig auch damit zu tun hatten, dass zuvor Gier um sich gegriffen hatte bei den Kapitalanlegern. Jetzt haben wir wieder enorme Kurssteigerungen an den Aktienmärkten. Was ist dieses Mal besonders?
Es ging ja im März, als die Pandemie bei uns eskalierte, sehr stark nach unten, auch sehr schnell, um 40%. Und dann passierte was, das war ja doch paradox. Wir hatten dann ein Rieseninteresse an Aktien, was eigentlich ja gut ist. Wenn man Privatanleger ist, sollte man ja genau das tun, sagen, okay, ich kriege jetzt dieselbe BMW zu einem deutlich niedrigeren Preis, da kann ich mal investieren. Und das wurde auch gemacht. Das wurde auch befördert durch neue Apps, die das viel attraktiver gemacht haben für die Anleger. Also in Amerika ist ja Robinhood da der Marktführer, in Deutschland Trade Republic, eine App, die dir mit wenigen Klicks und ohne so abschreckende Fachfragen wie bei welcher Börse willst du handeln oder von welchem Anbieter willst du jetzt einen ETF, da gibt's halt nur eine Börse, wo man handeln kann, da gibt's nur einen ETF-Anbieter. Da sind die Leute reingeströmt, die hatten Langeweile, saßen zu Hause. Ich habe da jemanden getroffen, Manager bei einem Energiekonzern in Düsseldorf, der hat dann jeden Tag stundenlang mit seinem Smartphone Nikola gekauft, den Wasserstoff-Truck-Hersteller, der dann später in Skandal ging, oder Tesla rein und raus, hat damit leider auch sehr viel Geld verloren, weil das oft eben doch Spekulation war, so ein bisschen Spieltrieb. Aber wir haben halt auf einmal in diesem Absturz dann sehr schnell auch wieder die Erholung gehabt und ein Heer von neuen Anlegern, die vorher nicht in Aktien investiert haben oder zumindest sehr lange nicht mehr, so wie dieser Energiekonzernmanager.
Also im Vergleich zu den beiden Krisen vorher, neuer Markt, Weltfinanzkrise, sind die Investoren viel schneller zurückgekommen, vor allem Privatanleger auch.
Wir haben wirklich jetzt Zahlen in Deutschland. Es wird ja mal viel gejammert. Deutschland, dass die Deutschen sich nicht für Aktien interessieren. Keiner will das. Viele sind so enttäuscht von den, ja, was du gerade genannt hast, den Abstürzen nach 2000, wo es ja dann 3 Jahre dauerte, bis die Erholung begann. Jetzt haben wir wirklich einen Anstieg der Zahl der Aktionäre. Das Problem ist ja auch nicht nur ein deutsches. Weltweit haben Menschen viel zu wenig Aktien, als sie haben sollten, weil Leute halt Angst haben vor Verlusten. Das ist was zutiefst Menschliches. Aber es ist lohnenswert, über diese Angst nachzudenken und sich zu sagen, Das ist übertrieben. Die Zahlen zeigen, über 10 Jahre ist die Chance sehr gering, mit Aktien Geld zu verlieren. Deswegen sollte ich mehr Aktien haben, als ich bis jetzt habe, langfristig. Und eben nicht mal kurz für einen Tag in irgendwas rein und wieder raus. Am besten und mit dem Ziel, dass tatsächlich für, wenn ich vielleicht in 30 Jahren in Rente gehe oder wenn meine Kinder in 15, 20 Jahren studieren wollen, das dann zu nutzen. Oder wenn ich mein Haus, den Kredit, den Rest abzahlen will.
Eine weitere Sache, die anders ist dieses Mal, entnehme ich deinen Analysen und Reports, ist ja, dass dieser Absturz durch die Pandemie ja wirklich nicht induziert war durch die Finanzmärkte, sondern eben durch die Pandemie und passiert ist vor dem Hintergrund mehrerer Megatrends, eben auch in der Wirtschaft. Welche sind für dich da die entscheidenden, auf die man auch als Anleger gucken sollte?
Seit Jahren verändert sich unser aller Alltag durch Tech. Ich darf es vielleicht sagen, wir reden hier mit Microsoft Teams miteinander. Und die Unternehmen werden umgebaut, viele Unternehmensprozesse werden digitalisiert von großen Firmen, die jeder kennt, aber zum Teil auch von kleinen Firmen. Dann haben wir gesehen jetzt in der Pandemie, wie schnell es auf einmal möglich ist, einen Impfstoff zu entwickeln. Also es gibt auch unglaubliche Innovationen in der Gesundheitswirtschaft. Wir haben, glaube ich, die meisten von uns verstanden, dass der Klimawandel eine echte Bedrohung ist, dass wir die Wirtschaft umbauen müssen, so wie das auch kürzlich nochmal der BASF-Chef Martin Brudermüller gesagt hat. Erneuerbare Energie ist jetzt wettbewerbsfähig, braucht keine Subventionen mehr. Das müssen wir ganz stark ausbauen und die Energienetze dazu. Und wir haben halt ein enormes Wachstum in China, wo schon 17% der Weltwirtschaftsleistung produziert wird, was sich in den nächsten 15 Jahren nochmal verdoppeln könnte, anteilig auf dann ein Drittel. Das sind ja ganz spannende Entwicklungen für jeden von uns.
Also Tech, Gesundheit, Nachhaltigkeit, China, 4 Megatrends. Sind die verlässlich oder sind die schon zu heiß gelaufen?
Ich bin doch da sehr zuversichtlich, dass das strukturelle Trends sind, die noch Jahre weitergehen. Aber die Frage für Anleger ist natürlich immer, kann ich damit noch Geld verdienen oder weiß das schon jeder? Ist das vielleicht auch schon total überschätzt an der Börse? Wie ist das Börsenumfeld, ist die Frage. Wie viel Geld fließt in den Finanzmarkt? Ist schon reingeflossen und wie viel kann ich noch erwarten? Das sind ja die ganz entscheidenden Fragen. Aktien sind heute teurer als im langfristigen Durchschnitt, aber nicht sehr teuer. Wenn wir uns europäische Aktien anschauen, einfache Kennziffer ist ja, du guckst die geschätzten Gewinne an und dazu im Vergleich den Börsenwert. Und da zahlst du heute das 17-fache des für 2021 erwarteten Gewinns. Im langfristigen Durchschnitt ist es das 15-fache, also nicht gerade verrückt, ja. Und was sehr ermutigend sein sollte für Anleger, ganz entscheidend ist immer das Umfeld der Notenbanken. Wie viel Geld fließt da in den Markt? Das hat sich gezeigt immer wieder. Egal, wie groß die Angst noch ist von Anlegern, wenn der Markt geflutet wird mit Kapital, dann hat das meist steigende Kurse zur Folge. Und wenn man das vorher sich anschaut, dann kann man da eine große Zuversicht gewinnen und sich sagen, okay, mit meinen langfristigen Aktieninvestments liege ich richtig. Ich kann vielleicht sogar kurzfristig mehr an Aktien machen. Denn die Notenbanken in Amerika, in Europa, auch in Japan, die fluten den Markt weiterhin mit Geld. Und die Federal Reserve in Washington hat sogar bis 2023 niedrige Zinsen gesprochen. Und es ist nicht klug, das zu ignorieren oder gar dagegen zu wetten. Wahrscheinlich wird das schon sehr stark positiv auch auf die Kurse sich auswirken.
Wie kann ich das als Anleger nachvollziehen? Das ist das sogenannte Kursgewinnverhältnis.
Ja, das ist letztlich ist es ja doch entscheidend. Du kaufst Anteile an den künftigen Gewinnen und deswegen ist das das entscheidende Verhältnis. Also der wichtigste Theoretiker des modernen Investierens ist ja dieser berühmte Lehrer von Warren Buffett, Benjamin Graham. Und der hatte so ein Bonmot, was ich ganz gut finde. Er hat gesagt, kurzfristig ist das an der Börse oft wie so ein Beliebtheitswettbewerb, so ein Abstimmen, wen finden wir gerade am tollsten. Aber langfristig ist die Börse so wie eine Waage. Und die Schwerkraft, die sich da durchsetzt an der Börse langfristig, ist eben die Bewertung. Genau das, dieser Anteil am Gewinn, den ich bekommen kann.
Und wenn Benjamin Graham mit seinem Merksatz sagt, kurzfristig ist die Börse ein Beliebtheitswettbewerb, dann weist es auch darauf hin, dass da Übertreibungen mitunter stattfinden, weil die Unternehmen den Anlegern vielleicht sogar, um beliebter zu werden, mehr versprechen, als sie dann halten können. Denn eine der stabilsten Weisheiten der Menschheit lautet ja auch Follow the Money. Also wo Geld hinfließt, da ist immer eine Menge los, häufig auch viel Betrug. Gibt es jetzt so aus deiner Sicht relativ gut anwendbare Kriterien, Maßstäbe für Anleger, um Seriöses von Unseriösem zu unterscheiden? Welche Kriterien schlägst du vor, um sich da orientieren zu können?
Wenn du wirklich vielleicht am besten mit nur einem kleinen Teil deines Geldes eben nicht in breit gestreut in den Markt gehst, in Indexfonds, sondern einzelne Unternehmen dir aussuchen willst, ein ganz wichtiger Gedanke ist halt die Frage, hat so ein Unternehmen nicht nur eine günstige Bewertung, sondern eben auch einen Schutz vor der Konkurrenz? Du kannst ja in einem wunderbaren Wachstumstrend sein. Du bist vor 20 Jahren in Deutschland ein Solarmodulhersteller und eine Zeit lang verdienst du ganz gut. Aber irgendwann stellst du fest, die Preise fallen nur noch, die Chinesen machen alles billiger, dann bist du auch raus aus dem Markt. Diese Unternehmen hatten eben keinen Schutz vor der Konkurrenz. Nicht das, was Warren Buffett so ein Burggraben genannt hat. Ja? Unternehmen, die in so einer starken Nische sind dagegen, oft, die halt 70% Anteil an einem, sei es auch Nischengeschäft haben, die haben oft eine Marktmacht, ne? Die können die Preise halt hochhalten und regelmäßig erhöhen. Die haben eine tolle Marge. Und wenn du das nicht hast, dann hilft dir auch so ein Wachstumstrend, so ein ganz starker Trend wie erneuerbare Energie eventuell gar nicht.
Ich würde trotzdem gerne nochmal mit dir die Megatrends, die du vorher aufgeworfen hast, nacheinander durchgehen und mit dir zusammen diskutieren, worauf man, wenn man als Anleger wirklich explizit auf einen dieser Trends setzen möchte, achten sollte. Wenn wir mal mit Tech anfangen, worauf sollte man dort besonders achten, wenn ich bei diesem Trend als Investor dabei sein will?
Das ist natürlich die große Story. Nicht nur ja in der Wirtschaft, aber auch in unserem Leben. An den Börsen für die vergangenen 10 Jahre, dieser Aufstieg dieser Tech-Plattform, ja. Und selbst wenn du sagst, du kaufst nur einen Indexfonds, in Wirklichkeit kaufst du ja ganz viel Tech. Ich habe es extra für unseren Podcast mal rausgesucht. Wenn du jetzt wirklich das machst, was dir so ein Finanzprofessor empfiehlt und du kaufst einen Indexfonds auf den MSCI World, den Weltaktienindex, mehr als 1400 Unternehmen, steckst du trotzdem fast 15% von deinem Geld in gerade mal 5 Unternehmen, die wir alle kennen. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, also Google und Facebook. Das ist natürlich irre, ja, dass diese 5 Aktien da, einfach weil sie so groß sind und das Ganze nach Größe gewichtet wird, 15% am Weltaktienmarkt mittlerweile darstellen. Wenn wir jetzt mal das durchgehen, diese Kriterien, die wir da gerade besprochen haben, die Marktposition, ich glaube, da sind wir uns alle einig, diese Tech-Plattformen haben enorme Marktanteile. Ja? Die Google hat bei Suche sicherlich mehr als 80-90% Marktanteil. Das wirkt fast unangreifbar. Und deshalb reden wir heute ja auch eher darüber, ob man so ein Unternehmen zerschlagen sollte, wie gerade Facebook, was ja die US-Wettbewerbsbehörde vorschlägt, ja, in eben Instagram, WhatsApp, Facebook. Diese Plattformen, die beherrschen halt schon Teile unserer Weltwirtschaft.
Und wenn du auf die Bewertung guckst?
Das ist ja tatsächlich spannend, weil gerade wenn man sich einig ist, dass diese Unternehmen so unangreifbar sind, dann müssten die ja total hoch bewertet sein. Aber das finde ich gar nicht mal. Wenn wir uns mal eins dieser Unternehmen rausgreifen, Microsoft. Für die Aktie musst du zwar dann mehr als das 30-fache des erwarteten Gewinns bezahlen, also fast doppelt so viel wie für so einen Indexfonds auf die 600 größten europäischen Aktien, ne? Aber Microsoft hat halt eine operative Marge von 35%. Die sind sehr profitabel, deutlich profitabler als die meisten Unternehmen, nicht? Und obwohl die halt schon mehr als 1.700 Milliarden Dollar wert sind an der Börse, riesig, ja, wachsen die noch jährlich um 10-15%. Deren Geschäft mit Cloud Computing wächst sogar um 40-50% pro Jahr. Also daran gemessen ist so eine Bewertung mit dem 30-fachen des Gewinns jetzt nicht gerade verrückt. Ja. Da frage ich mich jetzt nicht unbedingt, ob das ein gutes Investment ist. Das ist wahrscheinlich schon über 10 Jahre sehr attraktiv. Ich frage mich eher, wo dieses Wachstum noch enden soll, wenn die Firmen schon jetzt so riesig sind. Wie groß kann der Teil der Wirtschaft sein, der am Ende von 5 Firmen beherrscht wird? Und wie groß kann der Anteil am Weltaktienmarkt sein, den 5 Firmen beanspruchen?
Und da sollte ich als Anleger jetzt auf die Regulatoren achten. In den USA und in Europa wird ja genau gerade diese Frage verhandelt, seitens der Politik, nämlich ob die Unternehmen zerschlagen werden müssen. Und das würde das Spiel natürlich nochmal ändern.
Klar, wobei natürlich, dann hast du als Anleger, kriegst du dann halt statt einer Facebook, kriegst du dazu noch eine WhatsApp und eine Instagram reingebucht. Es gibt da Fondsmanager, die sagen, das muss ja gar nicht so schlecht für mich sein, weil auch eine WhatsApp alleine hat noch einen monströsen Marktanteil bei Mobile Messaging, würde ich denken, nicht? Und ja, du kannst natürlich sagen, diese großen Tech-Giganten, ist doch schön, dass die 15% am Weltaktienmarkt haben. Das gibt meinem Portfolio Stabilität. Ich habe da 5 Gewinner, die auch noch stark wachsen, mit Ausnahme von Apple. Apple wächst ja nicht mehr so rasant. Ja, das ist jetzt eher so ein, wie so ein früher so ein Konsumgüterhersteller, der so vielleicht eher den Vorteil hat, eine starke Marke. Dividenden gibt es da auch schon.
Tech, verstanden. Machen wir einen Haken dran. Gehen wir weiter zur Nachhaltigkeit, zu diesem Megatrend. Wenn man sich besonders dafür interessiert, worauf sollte man als Investor da achten?
Ja, zuerst mal vielleicht darauf, dass du nicht auch mit deinem Nachhaltigkeitsfonds wieder die gleichen 5 Tech-Namen kaufst, weil das ist eine ziemlich lustige Entwicklung, dass Leute, die nach ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien, den Markt scannen, die landen oft wieder bei diesen Tech-Firmen. Weil klar, also die emittieren zum Teil jetzt nicht direkt ganz so viel CO2 wie so ein Geländewagen. Und ja, die haben natürlich auch sonst ganz starke Kriterien. Die sind finanzstark, alles mögliche. Also man sollte schon mal darauf achten, wenn man sich jetzt wirklich dafür interessiert, mit seinem Geld erstens mal vielleicht dazu beizutragen, dass der Klimawandel beschränkt werden kann, aber auch an diesem Riesentrend, zum Beispiel Ausbau erneuerbarer Energie, Ausbau Energienetz, direkt dran mitzuverdienen, dann sollte man eben auch auf Unternehmen setzen, die direkt davon profitieren, ja. Und da gibt's Möglichkeiten. Da gibt's Aktienfonds von Ökobanken wie GLS oder Triodos. Gibt auch von traditionelleren Anbietern so Fonds, die wirklich auf Geschäftsmodelle setzen, wo zum Beispiel auf Alternativen zu Fleisch oder sowas wie Whole Foods, Biomärkte gesetzt wird. Das ist alles wunderbar investierbar. Und in der vergangenen Dekade hat das auch richtig viel Geld gebracht, weil es eben starker Trend ist. So, wenn du dir den Naturaktienindex schaust, eine irre Rendite, viel stärker als der Gesamtaktienmarkt. Ja, wenn man davon ausgeht, dass der Kampf gegen den Klimawandel weiter wichtig wird und ein bisschen darauf achtet, dass man nicht auf 1-2 total überbewertete Aktien setzt nur, dann kann das sehr spannend sein. Also ich würde mich jetzt auch nicht trauen, bei der aktuellen Bewertung noch bei Tesla einzusteigen, aber ich denke schon, dass man da durchaus Fonds und Indexfonds, die auf diese Trends setzen, echt noch sich ins Portfolio legen kann.
Du hast ja in den vergangenen Wochen da den Markt umfangreich analysiert und das werden wir in den Shownotes auch zeigen, die Links zu deinen Beiträgen, wo man das nochmal im Detail nachlesen kann. Kommen wir zum dritten Trend, über den wir heute schon gesprochen haben, China. Nicht ganz einfach, worauf sollte man da besonders achten?
Ja, China liegt mir durchaus am Herzen, ist ein Land, für das ich mich sehr interessiere persönlich und es macht mich sehr traurig, wie sich die Politik da entwickelt seit 8 Jahren, seit Xi Jinping, immer autoritärer, immer mehr Unterdrückung. Aber wirtschaftlich, das muss man einfach objektiv sagen, sieht es da doch so aus, als ob das Wachstum noch eine ganze Weile weitergeht. Also die Prognosen vom Internationalen Währungsfonds sind in den nächsten 5 Jahren. Hast du im Schnitt 5% pro Jahr Wachstum. Und das ist mehr als doppelt so viel, als du von den Industriestaaten, die man ja, wenn man noch so nennt, erwarten kann. Also in Europa oder USA oder Japan, nicht? Und da fragst du mich wahrscheinlich wieder nach der Bewertung. Das sieht recht günstig aus. Sehr attraktiv. Chinesische Aktien sind günstig im Vergleich zu US-Aktien oder europäischen Aktien. Da kannst du halt wirklich in den kommenden Jahren noch drauf hoffen, 10% Rendite per annum zu verdienen. Wow. Und in Europa und in den USA, mal abgesehen von bestimmten Trends, wird es wahrscheinlich eher weniger sein als die 6, 7, 8% im Schnitt, die man in den letzten 100 Jahren so hatte, weil einfach die Bewertung ein bisschen höher ist, ne?
Aber wie du sagtest, da ist eine Menge Unwohlsein dabei. Da muss man in den Spiegel schauen und sagen, welches Regime unterstützt man da und will man das?
Finde ich auch. Also ich habe keine Lust, mein Geld in so einen Überwachungskamerahersteller zu stecken, wo dann die Internierungslager mit den hunderttausenden Uiguren auch noch vielleicht mit Softwareunterstützung überwacht werden, solche Dinge. Aber entweder du machst dir wirklich viel Arbeit und guckst dir dann halt mal durch, welche Firmen es gibt, die die Dinge tun, hinter denen du auch stehen kannst. Das haben wir getan für unsere Manager-Magazin-Ausgabe, die jetzt gerade draußen am Kiosk ist und bei uns auf der Internetseite natürlich digital abrufbar. Da haben wir dann chinesische Bildungsanbieter, ja, die jetzt für Chinesinnen und Chinesen, die studieren möchten, aber nicht an einer guten Uni, einer staatlichen angenommen sind, wo man sich anmelden kann, wo man bezahlen muss. Sowas haben wir dabei. Wir haben einen großen Hersteller von Glas für Solarmodule. Gibt da einen Haufen spannender Geschäftsmodelle, die auch nicht direkt mit diesem Überwachungssystem zu tun haben, nicht? Wobei natürlich, klar, die unterstehen alle der Kommunistischen Partei, muss man sich keine Illusionen machen. Wenn man jetzt sagt, man will da gar nicht investieren, dann ist das halt eine sehr harte Entscheidung. Aber ich denke, ja, in Bildung zu investieren oder erneuerbare Energie ist auch in China eine gute Idee. Ne? Man darf ja auch nicht das ganze Land über einen Kamm scheren. Es ist ja auch nicht jeder Parteimitglied oder findet das gut. Ja, es gibt mittlerweile auch ein Indexfonds nach diesen ökologisch-sozial-Kriterien. Ist natürlich nicht perfekt, aber es ist schon mal ein erster Schritt, der schon viele Geschäftsmodelle da rausfiltert. Kann man sich auch mal anschauen, ob man das nicht machen möchte und so an diesem chinesischen Wachstum teilhat, ohne vielleicht bei einigen der problematischsten Geschäftsmodelle dabei zu sein.
Den hast du in dem Beitrag auch besprochen, auch dazu mehr in den Shownotes. Viele haben es gern, wenn sie vor Ort investieren können, also in europäische oder noch besser deutsche Aktien, weil man da einfach das Gefühl, und zum Teil stimmt das ja auch, die Gewissheit hat, dass man noch genauer, noch besser sich auf dem Stand halten kann, was da passiert in den Unternehmen. Wenn man vor allem in Deutschland investieren will, wo sollen der oder die sich umschauen?
Ich würde schon noch mal sagen, hinterfragen wir mal diese Haltung, nicht? Ganz kurz nur, warum soll man nur in Deutschland investieren, weil man hier zu Hause ist? Natürlich kann man einen Teil in Deutschland investieren, aber es ist grundsätzlich keine gute Idee, was Risiko und Chancen angeht. Aber natürlich haben wir auch hier spannende Unternehmen, das ist ja keine Frage. Wir haben zwar nicht die großen Tech-Plattformen, wir haben nicht das deutsche Instagram, aber wir haben SAP, die zurzeit eher günstig bewertet sind nach dem Kursrutsch. SAP wird jetzt stark investieren nochmal, gerade in diesen Umbau zur Cloud, das Cloud-Angebot. Wenn man da langfristig investieren will, ist das sicherlich spannend. Wir haben sowas wie TeamViewer, was ja so ein Cloud-Computing-Unternehmen par excellence ist. Da können IT-Abteilungen aus der Entfernung auf die Rechner zurückgreifen. Haben wir an der Börse mittlerweile ja auch. Wir haben führende Unternehmen bei der Medikamentenentwicklung, so wie hier bei uns in Hamburg, Sven, haben wir Evotec. Ich meine, der Kurs mehr als verneunfacht in der letzten Dekade. Die forschen im Auftrag vieler Firmen, aber auch Stiftungen an Medikamenten mit großem Erfolg. Kiagen aus der Nähe von Düsseldorf oder ja eben BioNTech, die schon erwähnten, aus Mainz. Da werden wir sicherlich noch viel hören. Das ist auch Innovation, das ist technologisch höchst anspruchsvoll und es muss ja nicht jeder versuchen, Facebook zu kopieren.
Marc, wenn wir das alles zusammenbinden, was wir besprochen haben heute Morgen, wie positioniere ich mich als Anleger 2021 idealerweise, wenn ich habe es ja verstanden, deine Argumentation, die gesamte Welt im Blick habe?
Für die meisten ist wahrscheinlich richtig zu sagen, kauft mehr Aktien, einen höheren Anteil an Aktien, als ihr bisher habt, weil die meisten haben eben einen zu geringen Anteil, weil eben die meisten Menschen Verluste scheuen. Da sollte man drüber nachdenken, dass man diese Psychofalle nicht tappt. Und da glaube ich tatsächlich, dass diejenigen recht haben, die sagen, die Chancen für Aktien sind für 2021 recht gut. Die Bewertung, das entscheidende Kriterium, leicht erhöht, aber nicht übertrieben. Das Umfeld, es fließt weiterhin viel Geld in den Markt von den Notenbanken. Und ganz wichtig natürlich, kurzfristig gedacht, 2021 wird das Jahr, wo die Welt das Coronavirus besiegt und hinter sich lässt. Ja, kann man jetzt sagen, passiert das vielleicht eher schon im ersten, zweiten Quartal oder im dritten, vierten, aber es wird passieren. Und im Moment stecken wir alle noch in diesem Lockdown. Unsere Alltagserfahrung ist jetzt noch sehr negativ. Aber irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten werden wir alle merken, wir können uns wieder frei bewegen. Wir können auf Festivals gehen, zu Konzerten, ins Theater, ins Restaurant. Wir können einkaufen, konsumieren. Wir haben nicht mehr so viel Angst, vielleicht unseren Job zu verlieren. Wir können unser Restaurant wieder öffnen, unser Geschäft. Ja? Und dann kann es auch sein, dass eine gewisse Euphorie entsteht. Also es kann ein gutes Börsenjahr werden oder vielleicht sogar ein sehr gutes wegen dieser Euphorie. Die Chancen, dass es richtig schlecht wird, die gibt es natürlich immer. Die sind dieses Jahr vielleicht sogar geringer als in normalen Jahren.
Marc, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch. Sven.
Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen einen guten Start in ein gesundes, erfolgreiches und friedliches Jahr und hoffen, dass Sie am kommenden Freitag wieder bei uns dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.